Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Auf dem blauen Sofa ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Und herzlich willkommen auf dem blauen Sofa ein Mensch, der fast ein halbes Jahrhundert Politiker war, über ein halbes Jahrhundert Mitglied der CDU. Norbert Lammert, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag.
Über ein Jahrzehnt waren Sie Präsident des Deutschen Bundestages und seit 2 Jahren Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und dieses Buch, diesen dicken Band hat er herausgegeben mit Beiträgen und Positionen zur Geschichte der CDU. Wie haben Sie denn diese Menschen von Historikerinnen bis zu Politwissenschaftlern ausgesucht, die da was schreiben über die CDU?
Ja, der Zweck war jedenfalls nicht, ein typisches Jubiläumsbuch herauszubringen, wo man sich wechselseitig heftig auf die Schulter klopft, sondern ausgewiesene Experten, Historiker, Politikwissenschaftler, Publizisten, Staatsrechtler, ihre Wahrnehmung von wichtigen Etappen, Ereignissen, Personen und Entwicklungen der Geschichte der CDU zu Buch zu bringen. Und daraus ist, wie ich glaube, auch eine interessante Kollektion von eben nicht gleichartigen, sondern unterschiedlichen Perspektiven geworden.
Über die CDU, über Volksparteien und ihre Krise, die auch fast durchgehend festgestellt wird in diesem Band, sprechen wir heute. Aber lassen Sie uns aktuell beginnen. Auch das taucht im Band auf. Ursula Münch fragt zum Beispiel in ihrem Aufsatz, wird unsere demokratische Ordnung der massiven gesundheitspolitischen und ökonomischen Krise während und nach der Pandemie gewachsen sein. Was sagen Sie, Herr Lammert?
Ja, das hoffe ich doch sehr. Solche Fragen mit Blick auf große Krisen kann man ja verlässlich erst mit gehörigem zeitlichen Abstand nach Beendigung, Überwindung der Krise beantworten. Wenn ich jedenfalls eine Krisensituation, die ja nun offenkundig ein globales Phänomen ist und kein regionales, schon gar nicht ein nationales, wenn ich den Umgang verschiedener politischer Systeme mit dieser Corona-Pandemie betrachte, kann ich jedenfalls nicht erkennen, dass demokratisch verfasste, parlamentarisch kontrollierte Systeme damit schlechter zurande kämen als autoritäre.
Auch wenn Bundeskanzlerin Merkel gerade in der vergangenen Nacht wahrscheinlich ein bisschen am Föderalismus verzweifelt war. Aber das ist ein anderes Thema. Vor welchen Folgen der Pandemie haben Sie denn am meisten Angst?
Ja, naturgemäß vor einem schleichenden Akzeptanzverlust. Das ist ja das große oder die doppelte Herausforderung einer demokratisch verfassten politischen Ordnung, dass sie nicht nur, bleiben wir bei Ihrem Beispiel, für eine offensichtliche, manifeste Krise geeignete Maßnahmen entwickeln und durchsetzen muss, sondern sie muss sich zugleich darum kümmern, dass diese Maßnahmen akzeptiert werden, dass sie eben nicht nur hingenommen werden, so nach dem Motto, können wir nichts dran ändern, aber es ist eine Riesensauerei, sondern dass jedenfalls die Mehrheit der Betroffenen die Maßnahmen zwar vielleicht unerwünscht und lästig, aber plausibel findet und deswegen akzeptiert.
Und das wird wahrscheinlich umso schwieriger, je stärker diese Nachwirkungen der Pandemie wirtschaftlich zu spüren sein werden. Also eine mögliche Rezession ist ja wahrscheinlich abzusehen angesichts der Fördermilliarden, die jetzt schon investiert wurden. Irgendwann wird Deutschland das wieder einsparen müssen. Wie kann die Politik dann verhindern, dass Populisten die Menschen stärker wieder in den Bann ziehen?
Naja, ob sie es verhindern kann, werden wir sehen. Jedenfalls die Aussicht, dass nicht Populisten von einer solchen Krise profitieren, wird umso größer, je besser die handelnden, verantwortlichen Politiker in Regierungen und Parlamenten die getroffenen Maßnahmen plausibel machen. Deswegen ist im Augenblick vermutlich auch der Erklärungsbedarf noch größer als der Entscheidungsbedarf. Mhm. Zumal es ja die rundum überzeugende Entscheidung nicht gibt. Es gibt fast keine denkbare Maßnahme, die man nicht mit beachtlichen Argumenten in Frage stellen kann.
Diese Erklärungsbedürftigkeit zeigt sich auch daran, dass zum Beispiel mir in den vergangenen Monaten in der Schlange vom Bäcker, an der Bushaltestelle, aber auch in der Familie, im persönlichen Gespräch, so viele Verschwörungstheorien begegnet sind, wie wirklich noch nie zuvor. Und ich meine, im Journalismus kommt man damit immer irgendwie in Kontakt. Wie ging es Ihnen?
Also ich müsste jetzt übertreiben, wenn ich jetzt mit Ihnen mithalten wollte, was die Häufigkeit der Konfrontation mit Verschwörungstheoretikern angeht. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass es so ist. Ich beobachte ja auch die Veranstaltung, die Demonstrationen, dass bei solchen manifesten Protestkundgebungen der Anteil derjenigen, die sich nun rundherum unwohl fühlen und auch mit dem System auf Konfliktkurs liegen, dass der Anteil signifikant höher ist als im Durchschnitt der Bevölkerung, liegt in der Natur der Versuchsanordnung. Deswegen muss man auch zwei Übertreibungen vermeiden. Die eine Übertreibung besteht darin, dies für die Volksstimme zu halten. Das ist sie ganz offensichtlich nicht. Und die andere Übertreibung besteht darin, es für irrelevant zu erklären. Das ist es eben auch nicht. Hm.
Als eine der größten Herausforderungen, das schließt an diese Probleme an oder an diese Symptome, sehen auch die Autoren in ihrem Buch den Strukturwandel der Öffentlichkeit. Ich lese mal kurz vor, was Andreas Röder dazu schreibt, weil es das so gut zusammenfasst. Die zunehmende Komplexität politischer Entscheidungen in einer immer vernetzteren Welt, die Auflösung klassischer sozialer Milieus und die zunehmende Heterogenität der Gesellschaft sowie ein Strukturwandel der Öffentlichkeit, in der soziale Medien die klassischen Mechanismen der massenmedialen Vermittlung aushebeln und neben direkten Kommunikationsmöglichkeiten zugleich neue Echokammern ausbilden. All dies hat stetes und konsistentes Regieren zunehmend schwierig gemacht. Über das Regieren dieser fragmentierten Öffentlichkeit möchte ich gleich noch sprechen, aber vorher erstmal die Frage, wie kommen wir in dieser fragmentierten Öffentlichkeit wieder auf ein gemeinsames Feld der öffentlichen Auseinandersetzung?
Über die Institutionen, die es sowohl in der Gesellschaft wie im staatlichen Bereich gibt, deren besondere Aufgabe genau darin besteht, Entwicklungen, Stimmungen, Interessen, Anliegen, die es in der Gesellschaft gibt, in welcher Dosierung, welcher Größenordnung, welcher Tonlage auch immer, untereinander zu vermitteln.
Welche Institutionen sind das denn?
Also, das sind, um bei Ihnen anzufangen, natürlich die Medien, das sind natürlich politische Parteien, das sind natürlich Parlamente. Das sind aber auch gesellschaftliche Institutionen wie Kirchen oder Religionsgemeinschaften, Vereine, Verbände, deren Zweck nicht die Vermittlung von gesellschaftlichen Stimmungen in politische Entscheidungen ist, die aber alle mit ihrem Segment, und Sie haben von der Segmentierung der Gesellschaft gerade zitierend gesprochen, mit ihrem Segment an diesem Transformationsprozess beteiligt sind. Jedenfalls ohne diese Vermittlerinstitutionen ist das in einer Gesellschaft mit unserer Größenordnung und der Bandbreite von Auffassungen, Meinungen und Interessen sicher nicht zu leisten.
Man könnte ja aber auch am anderen Ende ansetzen, nämlich an diesem Mechanismus, der dafür sorgt, dass diese Gesellschaft so fragmentiert ist, nämlich an sozialen Netzwerken, die werbefinanziert und von affekttreibenden Algorithmen geleitet sind und die dafür sorgen, dass Meinung sehr laut und sehr polarisiert verbreitet wird, was eben eine verzerrte Öffentlichkeit ist, die aber eben sehr stark wahrgenommen wird, auch von der Politik. Frank Rieger vom Chaos Computer Club fordert deswegen, Facebook zu zerschlagen. Ähnlich wie Monopolisten in der Wirtschaft mit zu viel Marktmacht zerschlagen werden, sagt er, dass eben soziale Netzwerke, wenn man diese Manipulationsmacht misst und sie ein gewisses Maß überschreitet, dass man dann sagen muss, nee, das ist zu viel in einem Unternehmen. Was halten Sie von sowas?
Ja, also ich selber habe oder weise seit geraumer Zeit auf die jedenfalls ambivalenten Wirkungen dieser Art von Meinungsmache und Vermittlung immer wieder hin. Deswegen sind mir solche kritischen Einwände nicht nur vertraut, sondern grundsätzlich auch durchaus sympathisch. Aber ein Staat, der auf die Idee kommt, daraus etwa so drakonische Schlussfolgerungen herzuleiten, wie Sie sie gerade zitiert haben, Facebook zu zerschlagen, also gesetzlich zu untersagen, dass es diese Art von Meinungsvermittlung gibt, setzt sich unvermeidlicherweise dem Zensurverdacht aus. Deswegen ist es wohl ja auch kein Zufall, dass wir jetzt seit geraumer Zeit immer wieder Justierungen des Gesetzgebers beobachten, was die Verpflichtungen von Plattformen angeht, was Meldepflichten für rechtswidrige Tatbestände oder Behauptungen betrifft. Aber dass es eine, wie ich finde, plausible Scheu gibt, mit dem großen Hammer Systeme gleich zu zerschlagen, deren Wirkungen in der Tat nicht nur als Errungenschaften zu betrachten sind.
Kommen wir zur parlamentarischen Demokratie. Wieso sind denn Volksparteien keine Volksparteien mehr?
Naja, mindestens eine haben wir ja noch.
Ja, aber auch nicht mehr in dem Glanz mit den Prozenten, die sie früher mal hatten.
Ja,
ne?
Gut, also da fällt mir dann allerdings, wenn ich mal die letzten 4, 5 Jahrzehnte an meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, auf, als die Volksparteien dominierten, gefiel das den Medien überhaupt nicht. Das war ja alles viel zu homogen und eine erdrückende Übermacht von zwei dominierenden Parteien. Dann gab es mit den Grünen endlich eine Innovation im Parteiensystem, die sich auch parlamentarisch abbildete und zur eigenen Überraschung auch festsetzte, weil das deren Absicht ja ursprünglich mal gar nicht war. Mhm. Das gefiel den Leuten dann schon etwas besser. Jetzt haben wir inzwischen eine bemerkenswerte Aufwächerung im Parteiensystem und schon wird der Klagegesang über den Verlust der Volksparteien angestimmt. So, jedenfalls ist der damalige Zustand wie der jetzige Zustand Ausdruck eines veränderten Wählerwillens. So, vor dem habe ich jedenfalls noch größeren Respekt als vor den mal in diese und mal in jede Richtung gehenden Fragen der Journalisten, ob die Volksparteien zu stark oder inzwischen zu schwach geworden seien.
Dieser Wählerwille lässt sich eben durch Volksparteien, das kommt auch in Ihrem Buch zum Ausdruck, vielleicht nicht mehr so vereinen, weil eben, das haben wir jetzt schon angesprochen, weil Öffentlichkeit jetzt viel breiter aufgestellt ist. Ralf Füchs schreibt, die nüchterne Wahrheit ist, dass die Union dabei ist, den Kampf um die kulturelle Hegemonie zu verlieren, weil es eigentlich eine kulturelle Hegemonie, wie wir sie vielleicht mal in den 80ern hatten, was sich dann aber schon aufgelöst hat, weil es das nicht geben kann. Aber wie muss denn die CDU mit sowas umgehen? Also wie versucht man wieder Menschen zu vereinen, die freiwillig auf ganz verschiedene Pole und in alle möglichen Richtungen streben? Ja.
Also ich beginne mal mit Ihrem Zitat des Beitrags von Ralf Füchs auf die Idee, dass die Union die kulturelle Hegemonie in Deutschland mal gehabt habe, ist vor ihm eigentlich noch kaum jemand gekommen. Schon gar nicht hat es früher irgendjemand beklagt, was jetzt gewissermaßen wieder als vermeintlich neues Problem beschrieben wird. Also mit dem Hegemonieanspruch wäre ich ohnehin in einer demokratischen Öffentlichkeit außerordentlich zurückhaltend. Aber für wichtige Institutionen, schon gar für Parteien, muss es natürlich schon darauf ankommen, in einer gesellschaftlichen Debatte wahrgenommen zu werden. Mit einer eigenen Stimme, mit einem möglichst eigenen Profil. Und als wir vor ein paar Wochen dieses Buch der Öffentlichkeit vorgestellt haben, und übrigens dazu die Parteivorsitzende der Grüne, Annalena Baerbock, gebeten haben, ihren Eindruck nicht nur von dem Buch, sondern dem Thema Volksparteien und Parteiensystem und Veränderung in der Gesellschaft vorzutragen, habe ich auf eine ähnliche Frage wie die Sie mir gerade gestellt haben, gesagt, ich glaube, die beiden wichtigsten Orientierungen für Parteien, wenn sie an der gesellschaftlichen Debatte in einer prägenden Weise beteiligt sein wollen, sind Stabilität und Innovation. Ohne Stabilität verträgt eine Gesellschaft die Veränderungen nicht, die sie braucht. Und ohne Veränderungen bleibt sie nicht stabil. Und das eine mit dem anderen immer wieder in eine Balance zu bringen, das ist eine viel stärkere Aufgabe von Parteien im Allgemeinen, Volksparteien im Besonderen, als von irgendeiner anderen gesellschaftlichen Institution, die sich den Luxus erlauben kann, ganz auf Veränderung oder meinetwegen auch ganz auf Status quo zu setzen.
Und um das jetzt noch zu Ende zu führen, Rolf Füchs, der sagt genau das auch und sieht die realistischste Option für die CDU da in einer Koalition oder für die Union in einer Koalition mit den Grünen. Sie haben jetzt Annalena Baerbock selber angesprochen. Folgen Sie ihm da?
Naja, wenn heute Bundestagswahlen wären, würde niemanden ein Wahlergebnis überraschen, nach all den jetzt über Wochen stabilen Umfragen, dass eine solche Koalition gewissermaßen nahelegte. Wir haben aber gerade vor 3 Jahren, als ein anderes Wahlergebnis andere Konstellationen nahelegte, erstaunliche Koalitionsverhandlungen erlebt, ja, an deren Ende es dann wieder zu einer großen Koalition gekommen ist.
Na gut, aber an den Grünen lag es da nicht, ne?
Das ist wahr.
So, letzte Frage mit wahrscheinlich keiner oder einer sehr kurzen Antwort. Haben Sie geahnt, wer wird denn Kanzlerkandidat?
Die Frage könnte ich Ihnen nicht verlässlich beantworten, selbst wenn ich wollte. Und
was
da
Sie
ja
denn
jetzt für Spekulationen ohnehin keine Zeit eingeräumt bekomme, müssen wir beide mit dieser offenen Frage noch ein Weilchen leben.
Wusste ich. Aber ich wollte gerne hören, wie Sie sich rausreden. Vielen Dank, Norbert Lammert.